Seminar Umgang mit der Gefühlswelt bei ADHS in der Pubertät. Ich möchte mich als erstes entschuldigen. Ich habe die Toilette gesucht, dann hat es geheißen, runtergehen. Und ich habe mich dann verirrt und bin irgendwann anders wieder rausgekommen. Ich hatte mal eine Patientin, die ist von der BZ Kantonsschule gegangen. Oh nein, muss ich Hochdeutsch reden?
Gerne.
Gerne, lieber Hochdeutsch. Also gut. Ich hatte mal eine Patientin, die ging von der Bezirksschule im Kanton Aargau in die Kantonsschule. Und dann hat sie am ersten Tag die Toilette nicht gefunden. Dann hat sie so eine Panik gemacht, dass sie psychotisch geworden ist und nie mehr die Kantonsschule besuchen konnte. Es gibt eine andere Geschichte, ein Delinquenter, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist in New York, der ging in eine Bar und wollte dort die Toilette benutzen. Und dann hat der Barbesitzer gesagt, nein, das darfst du nicht. Und dann ging er in den nächsten Waffenladen, hat eine Pistole gekauft, ist zurückgegangen, hat den erschossen. Also ich habe jetzt weder die Kantonsschule nicht gemacht, noch habe ich jemanden erschossen, aber ich bin zu spät gekommen. Und das ist in der Schweiz natürlich was ganz Schlimmes. Aber ADHS-Kinder machen es ja nicht immer ganz so richtig. Und wir haben gehört, man darf Ausnahmen haben und alles ist okay. Vielleicht noch ganz schnell etwas zu meiner Person. Ich bin Psychiaterin und Familientherapeutin. Ich habe an sich Erwachsenenpsychiatrie gelernt, aber ich berate sehr viele Eltern von ADHS-Kindern, Eltern von Pubertierenden, habe schon lange mit der ELPOS zusammengearbeitet und von dort her erachte ich mich auch etwas als Spezialistin im Gebiet ADHS und auch bei den Kindern. Ich führe in Aargau eine Gruppe für Eltern von ADHS-Kindern und die ist jeweils einmal im Monat an einem Donnerstag. Man findet es auf meiner Webseite. Ich glaube, die Webseite ist bei der ELPOS auch bekannt, sonst müsste ich es schnell aufschreiben. Gamelion. Ich werde auch den Vortrag aufnehmen und dann auf meine Webseite laden. Ich bin verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder und bin 4-mal Großmutter. Jetzt aber zum Thema. Zu Zeiten von Freud und viel danach noch hat Freud gesagt und alle seine Nachfolger, die wichtigste Zeit der Entwicklung sind die ersten 3 Jahre. Und während diesen 3 Jahren werden alle möglichen Traumata gesetzt und das macht dann die psychiatrische Krankheit. Ein Teil von dem wird noch verwendet, aber nicht mehr so viel. Ich sage, eine ganz wichtige Zeit, in der sich psychiatrische Krankheiten entwickeln, ist die Pubertät. Während der Pubertät, also man sagt ja in der Pubertät, das ist die Zeit, da die Eltern schwierig werden. Das heißt, die Eltern werden vom Sockel gestoßen. Das Kind, der Jugendliche, die Jugendlichen müssen ihre eigenen Wertvorstellungen finden, ihre eigene Verantwortung übernehmen. Und das geht natürlich nicht so ohne weiteres. Das ist eine Umwandlungsphase, eine ganz wichtige Entwicklungsphase. Und viele der psychiatrischen Krankheiten nehmen dort ihren Anfang. Drum ist es so wichtig, dass man in der Pubertät mit den Kindern gut umgeht. Also, dass man etwas Kompetenz hat, wie die Jugendlichen zu handhaben. Etwas ganz Wichtiges während dieser Phase ist die Kontrolle, die Handhabung der eigenen Gefühlswelt. Und so ist sie auch der Titel. Also wie lerne ich mit meinen Emotionen umzugehen? Und aus der Neurobiologie weiß man heutzutage, dass in dieser Phase sich auch das Gehirn umgestaltet. Und das Gehirn ist ein komplexes Organ. Ich zeige es dann als immer an meiner Hand. Ganz einfaches Hirnmodell, das habe ich von einem Amerikaner, von Dan Siegel gelernt. Das Großhirn, die Hirnrinde wären meine Finger. Der Daumen ist das limbische System. Das ist für das Emotionale, ist für die Emotionen zuständig. Und mein Handgelenk und dahinter wäre das Kleinhirn, also das motorische Gehirn. Das sind eigentlich die Gehirnzentren, die automatisch funktionieren und die zuständig sind für alle unsere Körperfunktionen. Jetzt das limbische System, also der Daumen, der ist da mitten im Hirn. Das limbische System ist sehr vernetzt mit allen anderen Hirnteilen. Und über dieses läuft die Regulation der Gefühle und natürlich dann auch die Regulation der Wahrnehmung. Also wenn ich ganz schlechter Laune bin, dann sehe ich alles negativ. Dann denke ich, also wenn ich negative Gefühle habe, dann färbt sich meine Wahrnehmung negativ. Wenn ich positive Gefühle habe, dann färbt sich meine Wahrnehmung eher positiv. So ganz einfach ausgedrückt. Jetzt, damit die jungen Menschen lernen, ihre Gefühle zu regulieren, das sind so integrative Zentren, die sind alle miteinander verbunden, also das limbische System, das Emotionshirn ist verbunden mit dem Denken und Denken und Fühlen geht ineinander. In Lenzburg war vor kurzem eine Ausstellung über Entscheiden. Hat sie irgendjemand gesehen? Ja? Und da hat man auch sehen können oder lesen können, die Entscheidung läuft schlussendlich immer über das Gefühl. Und zwar, das habe ich gern, nein, das stoße ich ab. Und wenn das limbische System etwas abstoßt, dann wird nichts mehr gelernt. Also man kann nicht nur kognitiv da im Großhirn lernen. Man braucht dieses limbische System für die Motivation, man braucht es für die Energie. Wenn man depressiv ist, ist das runtergefahren. Jetzt, damit die jungen Menschen lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, dass sie lernen, ihre Gefühle zu handhaben und auch immer wieder zu regulieren, sind sie angewiesen auf ein gutes, tragfähiges Umfeld. Denn wenn das Umfeld nicht sehr tragfähig ist, also wenn im Umfeld schon viele Probleme vorhanden sind, die Mutter instabil, der Vater instabil, arbeitslos und so weiter, dann getraut sich dieses junge Individuum nicht, seine Emotionen zu leben, das sage ich jetzt zu leben, nicht auszuleben. Denn die Jugendlichen sind ja dadurch gekennzeichnet, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Und man muss seine Gefühlsregionen ausloten, um zu wissen, wo steht man eigentlich, was fühlt man. Von dort her ist ganz wichtig, dass diese jungen Menschen ihre Gefühle in der Interaktion mit ihrem Umfeld, das sind Eltern natürlich, Geschwister, das sind Lehrer, das sind Lehrmeister, die gehören alle zum Umfeld. Die Emotionen kann man nicht lernen zu regulieren einfach in einem Vakuum. Denn die Emotionen spielen eine ganz wichtige Rolle, auch das limbische System in der Beziehungshandhabung, in der Bindung, also von Mutter-Kind und natürlich auch Kind zum übrigen Umfeld. In der heutigen modernen Medizin und auch Psychiatrie hat man die Tendenz zu Schnelllösungen. Das heißt, wenn die Emotionen nicht gut reguliert sind, Medikamente. Man kann dann dämpfende Medikamente geben, man kann stimulierende Medikamente geben. Das heißt, man versucht, die Emotionen chemisch zu regulieren. Ich verwende auch Medikamente, aber bei jungen Menschen habe ich die Haltung, man sollte denen keine Medikamente geben. Von Ritalin reden wir dann noch extra. Also keine Psychopharmaka geben, die einfach die Emotionen runterdämpfen. Denn dann lernen diese Jugendlichen nicht selbst, ihre Emotionen zu regulieren. Und jeder, der Psychopharmaka nimmt oder schon genommen hat, sind es Antidepressiva oder auch Neuroleptika, weiß, wenn er sich gut beobachtet, dass er nicht ganz sich selbst ist. Und das sagen die Jungen auch. Ich fühle mich nicht mehr richtig, ich bin nicht ich, ich erkenne mich gar nicht mehr. Also es ändert die Persönlichkeit. Und wenn man in der Persönlichkeitsentwicklungsphase schon Medikamente gibt, dann werden quasi die Regulative der Medikamente werden in die Persönlichkeit eingebaut. Und das kann es aus meiner Sicht nicht sein. Das finde ich nicht so gut. Aber das ist mein Credo. Die Psychopharmaka können die Entwicklung auch nicht beschleunigen. Eine Entwicklungsphase braucht immer seine Zeit, ihre Zeit. Und in dem Sinn sage ich, gut Ding will Weile haben. Also damit sich die Jugendlichen gut entwickeln, braucht es Zeit. Und diese Zeit sollte man sich nehmen als Eltern. Jetzt, wenn Sie sich mit den Jugendlichen auseinandersetzen, ist es wichtig, dass Sie sich auch diese Zeit nehmen. Sie können es nicht so schnell nebendran. Und es ist keine vergeudete Zeit, es ist wirklich gut investierte Zeit. Wenn Sie in der Auseinandersetzung sind mit dem Kind, ein paar von diesen Prinzipien wurde gebracht da am Teach mit 2C. Nicht mehr dem Kind persönlich sagen, du sollst, du darfst nicht, mach doch endlich, also keine Befehle mehr, sondern nur, für mich ist wichtig, Regeln geben. Regeln geben, Wertvorstellungen, Prinzipien, dass das Kind diese dann selbst anschauen kann und schauen, was es für sich nimmt. Aber nicht mehr direkt, mach das, mach das, mach das. Jesper Juhl, der sagt eigentlich schon beim Kleinkind, man muss das Kind auf Augenhöhe, also ja, gleichwürdig behandeln, aber nicht gleichwertig. Man ist natürlich älter, weiß mehr, aber gleichwürdig. Und der bringt das eigentlich schon bei den Kleinkindern, bei ADHS-Kindern lohnt sich das sehr, also zahlt sich das aus, dass man nicht direkt den Hals runterbläst und sagt, mach jetzt endlich, sondern die Situation benennt und dann mit der Regel arbeitet. Aber bei den Jugendlichen ist das noch viel, viel wichtiger. Jetzt, damit Sie einen klaren Standpunkt beziehen können, Ihrem Jugendlichen gegenüber, Ihren Jugendlichen gegenüber, müssen Sie zuerst wissen, was eigentlich wichtig ist für Sie. Und häufig lebt man einfach seine Ethik, seine Moral, seine Wertvorstellungen und denkt gar nicht groß darüber nach. Und da ist dann oft hilfreich, wenn man überlegt, also ich frage in der ersten Stunde immer Eltern von Kindern, was wollte ihr Vater ihnen weitergeben, was wollte ihre Mutter ihnen weitergeben, was von und wie haben sie es weitergegeben, also die Art und Weise. Und dann, was von dem haben sie auch weitergeführt bei ihren Kindern und wo haben sie korrigiert? Also wo war es ihnen gar nicht sympathisch und darum haben sie korrigiert. Also es lohnt sich in dem Moment nochmals mit den eigenen Eltern auseinanderzusetzen und zu schauen, was findet man gut und was will man etwas ändern. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich bewusst zu werden, was sind eigentlich meine Wertvorstellungen, was ist mir wichtig und dann das dem Kind präsentieren. Von dort her sage ich, man soll seine Wertvorstellungen darstellen und gut bei sich bleiben, keine Überzeugungsarbeit, keine Überredungsarbeit, keine Missionierungsarbeit, denn all das setzt Druck auf das Gegenüber auf und wie Sie ja wissen, sind ADHS-Kinder sehr sensibel auf Druck und Emotionalität und dann verwischen sie ihren Inhalt, indem sie zu viel emotionalen Druck aufsetzen. Also darum, ich mache es dann auch so bildlich, wenn das meine Wertvorstellungen sind und die will ich jetzt dem Jugendlichen beibringen, dann sage ich genau, was ich finde und dann lege ich es auf den Tisch, aber ich sage nicht, sieh doch endlich ein, sei doch endlich vernünftig. Das setzt Druck auf und da sind ADHS-Kinder sehr sensibel und sie wehren sich dagegen. Jetzt ist klar, die Jugendlichen werden nicht einfach sagen, ja, du hast recht. Sie werden sagen, du bist hinter dem Mond zu Hause, du kommst überhaupt nicht raus, du bist von gestern, heute geht das ganz anders. Und dann sage ich, ja, dann bin ich halt von gestern, aber es ist mir trotzdem wichtig. Und dann ist wieder der Moment, dass man nicht Druck aufsetzt, sondern eher, also ich sage dann aus, man muss selbst überzeugt sein von dem, was man sagt und nicht die Jugendlichen überzeugen wollen. Denn das ist alles nur Druck und Öl ins Feuer. Eine weitere wichtige Sache ist, dass wir reden ja von Gefühlen, dass Sie mit dem Kind zusammen lernen, über Gefühle zu reden. Das heißt, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist und alles ist aus dem Ruder gelaufen, man ist wütend geworden, Tränen sind geflossen vielleicht noch, Dinge sind zerstört worden, dass man nicht in dem Augenblick, wo es so heiß ist, dann mit seiner Moral kommt, sondern dass man das zuerst mal sich setzen lässt. Und da gehe ich sogar so weit, dass ich sage, wenn man selbst nicht ruhig ist, sollte man überhaupt nichts durchsetzen wollen. Dann sollte man eher einfach warten, bis alles abgeflaut ist und dann wieder zurückkommen auf die Situation. Manchmal geht es erst nach einem Tag, manchmal geht es schon nach einem halben Tag, manchmal erst nach einer Woche. Man sollte dann nicht vergessen, was da war, und dann zuerst die Situation anschauen. Also du hast das gemacht, ich habe das gesagt, du bist dann wütend geworden, du hast was kaputt gemacht. Also einfach den Ablauf, den Prozess etwas miteinander analysieren. Und dann, der Höflichkeit halber und weil wir ja bessere Kontrolle über uns haben, zuerst dann den Jugendlichen oder die Jugendliche fragen, was ist in dir vorgegangen, was hat dich wütend gemacht, was hat dich verletzt, was hast du gedacht? Also, dass das Kind dann über seine Gefühle reden muss. Und dann wäre es wichtig, dass man Verständnis sagt, aha, ich sehe, aus welcher Ecke du gekommen bist. Und nicht gleich, aber man müsste es eigentlich so machen. Denn dann geht wieder der Kampf los. Sondern zuerst, man sagt dem in der Psychosprache, validieren, also wertschätzen, was das Kind sagt. Auch wenn man nicht damit einverstanden ist oder es komisch findet. Wertschätzen und dann zur eigenen Situation übergehen. Und dann sagen, was einem nicht gepasst hat, was einem verletzt hat, was einem unsicher gemacht hat, erschreckt hat oder was auch immer. Also zuerst die Jugendlichen und dann kommen die Erwachsenen. Gefühle in Worte zu fassen ist etwas ganz Wichtiges. Und wir lernen das alle in der Therapie. Also wir reden ja nur mit den Leuten. Ja, es gibt auch noch ein paar andere Therapien, aber ich bin hauptsächlich am Reden. Und da ist wichtig, dass die Leute lernen, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, es geht mir schlecht, dann sage ich, das sagt mir nichts. Wie? Also ja, ich muss nach den Gefühlen fragen. Und indem die Jugendlichen ihre Gefühle benennen, beschreiben müssen, möglichst genau, und auch die Eltern ihre Gefühle, ihre Empfindungen, ihre Wahrnehmungen beschreiben, passiert eine Differenzierung im Gehirn. Und man sagt, wenn man Gefühle, die da im limbischen System aufwallen, in Worte fassen kann, dann kann man es wie besser ablegen in der Hirnrinde. Und dann wird Energie wieder frei. Wenn Gefühle immer da rum im Kreis drehen, dann ist sehr viel seelische Energie absorbiert und der Prozessorspeicher, der funktioniert nicht so gut. Also von dort her lohnt es sich, ist eine allgemeine Regel, dass wenn man Gefühle in Worte fassen kann, dass man wieder freier wird und dass das Hirn wieder besser ins Lot kommt. Das heißt natürlich nicht, dass sie tagelang, nächtelang nur immer über Gefühle reden müssen. Irgendwann mal hat es auch wieder eine Grenze. Und der Alltag oder die Nacht muss weitergehen. Aber man hat festgestellt, wenn Menschen lernen, ihre Gefühle auszudrücken, sind sie weniger davon belastet. Und so sagt man, ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, also da kann man darüber reden. Und das war auch in Lenzburg in dieser Ausstellung. Wenn ein Mensch gestresst ist, dann wird bei ihm werden Hormone ausgeschüttet, bei den Frauen und bei den Männern, bei den Frauen etwas mehr. Und das ist das Oxytocin. Das ist ein Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn man Kinder stillt. Und man sagt ja stillen, das heißt, man wird dann still, man wird ruhig. Und auch die Großmutter, die ein Kind auf dem Arm hält und das Fläschchen gibt, wird still. Also die schüttet auch Oxytocin aus. Man sagt dem auch Kuschelhormon. Und ich denke, die Männer können das Kuschelhormon auch ausschütten, wenn sie nichts dagegen haben, also wenn sie solche pflegenden Aufgaben übernehmen. Man sagt, wenn ein Mensch unter Stress ist, schüttet er einerseits Adrenalin und Dopamin aus. Das sind so mehr die aggressiven Hormone, die man braucht in der Wirtschaft, um kämpfen und die beste Firma zu sein. Und man schüttet aber auch Oxytocin aus. Das heißt, man rückt näher, man will reden, man will austauschen. Und das kennen Sie wahrscheinlich alle, dass wenn man unter etwas leidet, möchte man mit jemandem reden. Speziell die Frauen. Die Männer müssen, es hat ein paar hier, sie müssen mir dann nachher widersprechen. Die Männer haben etwas mehr Mühe. Es ist oft ehrenrührig für Männer, über Gefühle zu reden. Und man sieht es oft als etwas Schwaches an. Aber ich sage nein, es ist eine Stärke. Und es macht den Frauen großen Eindruck, wenn Männer über Gefühle reden können. Und von dort her dürfen sie auch ihren Jungen beibringen, über Gefühle zu reden. Es ist nichts Ehrenrühriges. Es sind nicht nur die Mädchen, die das lernen müssen. Jetzt, wenn Sie ins Argumentieren hineinkommen, also Jugendliche sind sehr gut im Argumentieren. Und wenn man etwas von ihnen verlangt, das sie nicht wollen, dann wechseln sie das Thema. Ja, aber du hast auch und der hat auch nicht und so. Also sie finden immer eine Ausrede, warum sie jetzt da nicht so mitmachen müssen. Und da sage ich, lassen Sie sich nicht ablenken von diesem wilden Gang, sondern und lassen Sie sich nicht in jede Verästelung hineinziehen und in Argumente hineinziehen, sondern kommen Sie immer wieder zurück zu Ihrem roten Faden. Ja, ich sehe, was du da alles sagst, aber ich will wieder zu dem zurückkommen. Also kommen Sie zurück zu Ihrem roten Faden und versuchen dort wieder Ihr Prinzip darzulegen, Ihre Regeln. Ja, das habe ich schon gesagt. Also die Prinzipien nicht durchsetzen in der Hitze des Gefechts, sondern warten, bis alles etwas ruhiger geworden ist und erst dann wieder damit kommen. Jetzt eine weitere Regel setzen Sie, und da sind Frauen jetzt sehr anfällig drauf, setzen Sie Ihre Prinzipien nicht durch mit dem eigenen Leiden. Also wenn du dich so benimmst, dann bekomme ich eine Herzattacke oder ich bekomme einen Asthmaanfall oder ich bekomme eine Migräne. Das ist schon sehr stark, da macht man es dann mit psychosomatischen Symptomen. Man kann aber nur sagen, das enttäuscht mich sehr, dass du das so gemacht hast. Das verletzt mich wahnsinnig, dass du da nicht das gemacht hast. All das sind emotionale Methoden, um die Kinder auf die richtige Schiene zu bringen. Ist aus meiner Sicht nicht so gut. Wenn man sagt, das enttäuscht mich, dass du das gemacht hast, da hört man ja raus, man hat eine Erwartungshaltung gehabt an das Kind. Das Kind hat diese Erwartung nicht erfüllt und jetzt ist man enttäuscht. Und da sage ich, eigentlich haben wir gar kein Recht darauf. Das Kind muss nicht unsere Wünsche erfüllen. Das Kind muss erwachsen werden und Eigenverantwortung übernehmen. Und Kinder, die nur nach dem Wohlbefinden der Eltern sich benehmen, damit es denen möglichst gut geht, die sind später sehr aufgeschmissen. Wenn sie dann einen launischen Chef haben, dann überleben sie nicht. Weil alles, was sie machen, befriedigt den nicht und ihnen geht es auch nicht gut. Also von dort her setzen sie keine emotionalen Druckmittel auf, um das Kind auf den richtigen Weg zu bringen. Sondern bringen sie es eher neutral, denn ADHS-Kinder sind ohnehin schon sehr, sehr sensibel. Also wenn ich eine Mutter frage, wer von ihren Kindern merkt am ehesten, wenn es ihnen schlecht geht, das ADHS-Kind. Die merken diese Zustände sehr gut. Und wenn man da noch Druck draufsetzt, dann wirft sie es eher aus der Bahn. Also von dort her ruhige Dinge sagen. Wenn die Kinder sehr aggressiv sind, also ja, wenn ein ADHS-Kind ausrastet, dann kann es böse Dinge sagen. Was nicht heißt, dass wenn man gleich böse Dinge zurücksagt, dass es dann das gut verträgt. Und dann sagen immer, er teilt aus, aber er kann überhaupt nicht einstecken. Ganz normal für ADHS-Kinder. In der Wut teilen sie aus, aber sie sind hochsensibel wie Mimosen. Und da sage ich, man darf nicht, also man sagt ja, wie man in den Wald ruft, so tönt es zurück. Darf man noch nicht anwenden bei den Teenagern, sondern man muss das abdämpfen. ich verwende dann immer den Begriff Welpenschutz. Also man muss den ADHS-Kindern Welpenschutz zugestehen. Wenn sie eine Mutter sehen, also eine Hundemutter mit Kleinen, die kommen und beißen und machen, die haben so spitzige Milchzähne, die können recht wehtun. Mutter hat natürlich ein Fell, wir haben nur Haut, dann tut es etwas mehr weh. Aber die lernen zu beißen, die üben. Das ist alles Übungsverhalten. Und die Hundemutter macht nur so oder läuft vielleicht weg. Aber sie beißt nie zurück. Und das ist der Welpenschutz. Und wir sollten nie im gleichen Maße, wir sollten überhaupt nicht zurückbeißen. Wir dürfen vielleicht Grenzen setzen, das dürfen wir. Aber wir sollten nicht im gleichen Maße zurückbeißen. Wollen Sie etwas sagen oder nur?
Ja, aber wenn dann der Jugendliche aggressiv auf einen loskommt, ist das noch schwierig.
Ja. Also Aggression, also es gibt ja von Konrad Lorenz, einer der Begründer der Ethologie, also der Verhaltensforschung bei den Tieren, war an sich Arzt, aber hat dann das begründet, das sogenannte Böse. Also aus meiner Sicht ist Aggression nie was Primäres. Aggression ist immer eine Verteidigung und man sagt ja, Aggression ist die beste Verteidigung. Und wenn das Kind aggressiv auf einem loskommt, dann hat man es vermutlich vorher in eine Enge oder Ecke gedrückt. Und da muss man wieder auf Fluchtabstand gehen, mental und körperlich. Und Fluchtdistanz sind zwei Armlängen. Also eine Armlänge und dann eine zweite. Vielleicht waren noch andere Dinge, die das Kind in eine Ecke gedrückt hat, irgendetwas in der Schule oder am Arbeitsplatz und dann kommt die Mutter noch und will etwas und du hast deinen Schulsack noch nicht aufgeräumt, dann macht Pum und dann wird aggressiv. Aber da muss man halt dann beobachten und schauen, was war vorne dran und was hat die Explosion ausgelöst. Aber im Akutzustand nicht erziehen wollen, höchstens auf Distanz gehen, beruhigen lassen. Denn Emotionen, also aufgewühlte Emotionen, kann man nicht erziehen. Die kann man nicht kognitiv erziehen. Die kann man nur beruhigen. Drum, wenn Sie mit einem ADHS-Kind eine Auseinandersetzung haben oder nur, überhaupt nur einen Kontakt haben, ist wichtig, dass Sie ruhiger sind als Ihr Kind. Und bevor Sie nur den Mund aufmachen und irgendetwas sagen, müssen Sie sich zuerst, ich sage jetzt, zentrieren, beruhigen, dass sie von ihrem Mittelpunkt her dann etwas ruhig sagen können. Und vorher lieber nichts sagen. Und ich vergleiche dann das immer, also ich vergleiche die Emotionen mit Turbulenzen in fluiden Medien, wie der Luft oder im Wasser. Also ich rede von emotionalen Monsterwellen. Und wenn man gegen emotionale Monsterwellen eine Wand aufbaut, dann gibt es eine Springflut. Tsunami. Wenn die rein und raus gehen kann, dann ebbt sie irgendwann mal aus. Und sie müssen halt dann nicht Wand spielen, sonst geht die Springflut gegen sie. Und die hat recht zerstörerische Kraft. Sondern eher auf Distanz und beruhigen lassen. Und dann erst wieder darüber reden. Und mit ihren Regeln können sie erst wieder kommen, wenn sich alles gesetzt hat, wenn das Wasser ruhig ist. Ja?
Ich habe noch eine Frage. Also viele Eltern berichten mir auch, dass sie lange 3-4 Mal versuchen, ruhig zu bleiben und dann irgendwann explodieren sie. Und manchmal, wenn wir dann das anschauen, das ist sehr wichtig, dass man seine Bedürfnisse auch sagt oder was man möchte. Weil wenn man dann immer ruhig bleibt und dann explodiert, dann ist
das geht auch nicht. Nein. Also ich sagte also auch, man muss etwas sagen, wenn man das Wasser hier hat und nicht erst hier oder schon hier. Wenn man es erst hier hat und nicht schon hier. Das heißt, wenn Eltern merken, ich vertrage das nicht, was der macht oder die, dann muss man schon das Gespräch suchen und dann seine Bedürfnisse nennen. Aber die Bedürfnisse, und jetzt kommt es wieder darauf an, Gefühle müssen formuliert werden und nicht ausagiert. Also wir sind verpflichtet, unsere Gefühle zu formulieren, aber diese nicht einfach auszuagieren. Und wenn wir explodieren, agieren wir natürlich aus. Und da sage ich, wenn man verletzt wurde durch das Kind, darf man schon sagen, das, was du da gesagt hast, hat mich verletzt. Oder was du gemacht hast, hat mich verletzt. Aber nicht dann zusammenbrechen und ich mache jetzt Herzinfarkt oder irgendwas, ja, Somatisches, sondern wirklich nur benennen. Und was ich oft auch verwende, ich sage, dann kannst du das nachvollziehen. Das habe ich mal in einem Workshop zwischen den Ehepartnern gebracht, dass man immer dann das Gegenüber fragt, kannst du das nachvollziehen, dass mich das verletzt hat? Und in ruhiger Phase kann das Kind das sehr wohl nachvollziehen. Die kommen ja auch als sich entschuldigen. Also nicht alles aufstauen lassen und einfach immer tolerant sein, gar nichts machen. Früh genug etwas sagen, aber auf ruhige Weise. Und wütend wird man auch manchmal. Da sage ich, man soll nicht aufs Kind schießen und sagen, du unmöglicher Typ oder du bringst nie zu etwas, also nicht, die Juristen sagen da Argumentum ad personam, also Tiefschlag auf Schweizerdeutsch in die untere Region. Also nicht das Kind in seiner Persönlichkeit vernichten, sondern ich sage dann eher in die Luft schießen und sagen, ich bin so wütend, ich bin so rasend, es macht mich wahnsinnig verrückt. Also auch wieder seine Gefühle benennen, man kann sie auch etwas zeigen, aber nicht mit dem aufs Kind los. Denn sobald man aufs Kind losgeht, dann erwartet man Unterwerfungsverhalten und Machtkonflikt und man will ja siegen. Und häufig macht man dann Zweiten und dann ist man verrückt, dass man verloren hat und da geht man wieder los. Und das ist nicht so gut. Ja?
Was macht man, wenn ein Kind dauernd solche Wutausbrüche hat und sich nicht regulieren kann und man selbst vielleicht ein, zweimal schafft, das Kind zu beruhigen? Auch wenn das dritte Mal es einfach nicht beschafft und selbst einfach auch mitgerissen wird mit den Emotionen und Wut.
Ja. Also Kinder, die viele Wutausbrüche haben, die haben sich noch nicht so gut reguliert. Als kleines Kind, dann versuchen wir zu regulieren. Mit dem müsste man an sich reden, was gibt es in seinem Leben, das ihn beruhigt? Und da schaue ich immer. Manche machen Sport, manche spielen ein Instrument, manche schreiben Gedichte. Also irgendetwas, das zum Kind gehört. Also herausfinden, was es gerne macht. Und dann, wenn die Wut da ist, kann man Klavier spielen gehen. Dann Beethoven hat wahrscheinlich auch viele Wutausbrüche gehabt. Aber die sind sehr schön musikalisch umgesetzt worden. Nicht jedes ADHS-Kind ist so begabt wie Beethoven, aber vielleicht gibt es andere Dinge. Man muss auch gar nicht so begabt sein, man muss es einfach machen. Und indem man was anderes macht und etwas Motorisches macht, wird auch wieder Energie von da abgeleitet in die Motorik. Und Naturvölker machen das auch, wenn die Angst haben vor dem Regen, so war es früher, dann haben die irgendein Ritual gemacht. Und etwas regelmäßig machen ist wie ein Ritual. Viele Erwachsene gehen Jogging, wenn sie eine wahnsinnige Wut haben auf das Geschäft. Ich muss jetzt abarbeiten und dann springen sie da durch die Gegend. Also ich denke, bei so einem Kind muss man schauen, was könnte es machen, um seine Energie etwas abfließen zu lassen.
Was macht man, wenn es wegen ganz Kleinigkeiten wieder solche emotionale Ausbrüche hat? Dann wirklich die Langzeitwirkung von den Ablenkungen, vielleicht mit Sport oder so, dass das selbst vielleicht
reguliert? Ja, das reguliert sich dann mit der Zeit. Aber wissen Sie, es sind nicht die großen Dinge, es können ganz kleine Dinge. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wir wissen ja nicht, was da innen alles vorgeht. Und dann sagen wir noch irgendein Wort oder nur einen Blick zum Kind und ausgerastet. Und es ist nicht dieser Blick oder das Wort, sondern was vorher war. Und von dort her müssen die lernen, halt, ja, sich selbst zu regulieren. Es gibt in der Neuropsychologie und Psychotherapie jetzt das Wort der Achtsamkeit. Also, dass man lernt, achtsam in sich hineinzuhören. Also die japanische Teezeremonie ist so etwas, das man ganz langsam macht. Tai Chi ist so etwas, also die Kampfbewegungen sind ganz langsam. Und indem man so langsam sich bewegt, beruhigt sich da innen. Und indem man beobachtet, beruhigt sich. Und Man sagt, wenn Kinder so Achtsamkeitstraining machen, wenn die da mitmachen, ich denke, Kinesiologie geht auch ein wenig in diese Richtung. Wenn ein Kind das lernt, dann strukturiert sich das Hirn um, anders, und dann lernt es besser, seine Emotionen zu regulieren. Aber das passiert alles während der Pubertät. Und wir müssen etwas Geduld haben. Ja. Aber nicht uns aufregen, dass es sich über ein kleines Stäubchen so ausgeflippt ist, sondern einfach immer wieder diese Selbstregulationsmechanismen dem Kind nahelegen oder schauen, was es machen könnte. Es gibt die ganz einfache Übung im EMDR, also Eye Movement Desensitization Reprogramming. Und manche von Ihnen kennen es vielleicht. Man verwendet das weniger bei der Wut an, sondern mehr bei der Angst. Also wenn ein Mensch Angst hat, wenn er traumatisiert ist, und da kommen alle diese Angstbilder, dann geht man auf Motorik. Und eine Übung ist, ich schaue mit dem Kopf geradeaus, meine Augen muss ich bewegen und ich bewege meine Hand. Und ich muss immer meinen Augen nachschauen. Ich kann reden, aber ich kann nicht mehr denken. Und da holt man die ganze Energie im limbischen System weg in die Motorik. Man könnte auch Seil hüpfen, man könnte auch balancieren. Im Yoga macht man den Einbeinstand, lauter solches Zeugs. Da geht man in die Motorik, da muss man sich beruhigen. Man kann auch in die Sauna gehen, da kann man auch nicht mehr verrückt sein, weil sonst verjagt sein. Und Sie können sehen, wie lange es ist auch. Jetzt verursache ich noch einen Unfall. Lieber nicht. Kein Schenkelhalsbruch. Ja, ist das etwas darauf geantwortet? Und ich, ja, klar.
Ja. Man muss dann immer etwas kaputt machen, auf etwas einschlagen, ja, etwas, ja,
ja,
so.
Ja. ADHS-Kinder haben nicht gerne, wenn man Nein sagt. Und Nein. Und da im Teach kam das auch, nicht sagen, was sie nicht tun sollen, sondern sagen, was sie tun sollen. Und von dort her, wenn sie Nein sagen und er ist so emotional geladen, dann machen sie eine Wand, dann gibt es einen Tsunami. Also, und da ist die Regel, er macht da irgendetwas, was er nicht soll, dann müssen Sie was rausfinden, was er darf. Also, weißt du, mit dem sollte man eher das machen. Oder das eignet sich besser zum das machen. Also, austauschen. Ja, Sie müssen sanft hineingehen, nicht so abrupt und stopp, sonst machst du den Tsunami. Ich weiß jetzt das Beispiel nicht, aber schauen, was er macht. Und er verwendet vielleicht ein falsches Instrument für etwas, was Sie nicht wollen. Und dann sagen wir, er hat eine Gabel und kratzt auf dem Tisch und Sie wollen das nicht. Dann sagen Sie, ah, du willst malen. Komm, ich habe dir ein Blatt Papier und dann ganz schöne Farbe. Das ist viel interessanter als die Gabel auf dem Tisch. Da kannst du viele Zeichnungen machen und nicht nur da ein paar Kratzer. Also umleiten in eine andere Beschäftigung, aber nie nein. Macht das Sinn? Das ertragen die gar nicht. Dann macht eben der Tsunami, geht dann da wirklich die Wand hoch. Ja? Ja?
Ich finde das mit den Emotionen, wenn ich das von uns Eltern zum Kind anschaue, das ist für mich noch steuerbar. Wo ich das ganz schwierig finde, ist, ich habe zwei pubertierende ADHS-Kinder, ADS und ADHS-Kinder zu Hause. Und die zwei zusammen, das geht gar nicht. Und das ist also wirklich sehr, sehr belastend. Ich versuche dann manchmal, dass ich zum Beispiel sage, wenn etwas explodiert ist, ein bisschen später, jetzt stellt euch hin, setzt euch hin und jeder erzählt, wie er es selber erlebt hat. Nicht mir, sondern seinem Bruder, dass der vielleicht sieht, weshalb, wie hat er es empfunden. Wir versuchen mit Trampolin und mit Musik und so, aber also ich würde wirklich manchmal am liebsten eins meiner Kinder nehmen und ausziehen. Das ist ganz, ganz schwierig, weil ich eigentlich noch keine wirklich gute Lösung gefunden habe.
Der Geschwisterstreit, sind es zwei Buben, oder?
Ja.
Der Geschwisterstreit ist etwas Schwieriges, wird schon in der Bibel beschrieben. Die haben es auch nicht gut gelöst. Ich sage Ihnen jetzt zuerst, weil Sie ja, erwachsen sind, was Sie nicht machen sollen. Beim Kind dürfte ich das nicht. Ich habe zum Teil Geschwister, die dann erst im Erwachsenenalter, da kommen die Eltern zu mir, und dann hat die Mutter meistens den sogenannten Schwächeren geschützt gegen den Stärkeren. Und das machen sie nicht, aber vielleicht könnte sonst jemand in den Sinn kommen. Und was dann passiert, dann bekommt der Stärkere eine Riesenwut auf das sogenannte Schwächere, meistens der Jüngere. Und das geht bis ins Erwachsenenalter. Und die sind feindselig miteinander und es geht gar nicht. Also von dort her nicht denken Täter-Opfer, sondern Prozess. Aha, ihr habt da ein Problem. Was ist das Problem? Das Problem Ihnen schildern lassen, nicht sich gegenseitig, das können die noch nicht. Und dann schauen, wie könnte ich eine Lösung finden. Also die können da noch nicht so vernünftig miteinander verhandeln, das sehen Sie ja in der Politik, das sind die erwachsenen Leute auch nicht sehr gut, sondern sagen, was ist das Problem? Und vom einen schildern lassen, vom anderen schildern lassen und dann Sie als Dritte überlegen dann, ja, was könnte man, wie könnte man da den Prozess wieder auflösen? Und überhaupt nicht juristisch denken, Täter, Opfer, bös, gut, gar nicht so, sondern wirklich nur Prozessdenken. Und mit der Zeit lernen Sie dann das etwas und verhandeln dann selber. Aber wenn es halt gar nicht zu machen ist, dann machen Sie es wie Cäsar, divide et impera, also teilen und dann regieren. Und da muss halt jeder in sein Zimmer gehen. Und die Kinder sind meistens weniger nachtragend als wir. Die streiten miteinander und dann sind sie wieder dicke Freunde. Und denen macht das gar nichts. Und das Streiten ist an sich soziales Lernen. Und da sage ich jetzt wieder, die Hunde, die rennen einander nach, die Katzen, die spielen. Ja, das Streiten gehört zum sozialen Lernprozess. Und oft wollen wir es zu früh abbrechen und an sich dürfen wir es nur abbrechen, wenn es, ich sage, zum Leben und Tod geht oder ihre Möbel zertrümmert werden. Das wollen sie auch nicht. Aber da hat ein Therapeut in der Drogentherapie, der Burkhardt, hat gesagt, mir ist lieber, dass in einem Haushalt die Möbelecken abhaben als die Kinder. Das sagt auch etwas. Jetzt, wenn sie es halt nicht ertragen, dann trennen. Aber wie gesagt, eher den Prozess anschauen und was für eine Lösung hätten sie. Aber sie können auch nur sagen, oh, das ist schwierig, da weiß ich jetzt auch nicht wie. Also einfach verlangsamen. Und nicht so schnell die Lösung haben. Und vielleicht...
Aber schon versucht zum Beispiel, dass Stopp...
Ah, das geht nicht.
Und der andere... Ach, das geht nicht.
Nein, das
geht wirklich immer eigentlich, bis der eine hört. Nicht immer derselbe, aber eigentlich immer einer.
Ja. Stopp geht auch nicht. Das ist wieder die Wand. Darum sage ich, eher den Prozess anschauen. Jetzt soll der eine mir erklären und dann der andere. Dann müssen Sie ja schon etwas lernen zu beschreiben. Was läuft eigentlich ab? Und das beruhigt schon, da geht Energie vom limbischen System ins große Hirn und dann ja, wird schon etwas ruhiger. Und eben, sie dürfen auch sagen, oh, ich weiß auch nicht, wie das lösen. Und dann sagen, ach, die Mutter ist dumm, jetzt machen wir es selber. Ja. Und was ich immer erlebe, dann sagen die Eltern, das sind dann meistens schon Erwachsene, oh, kann ich in die Ferien gehen, ist das Haus nicht abgebrannt, weiß ich nicht was. Und alles zerschlagen, da sage ich, Sie werden sehen, wenn Sie weg sind, kommen die besser miteinander aus, als wenn Sie da sind. Denn dann sind Sie aufeinander angewiesen. Und da hatte ich letztens so zwei, und die sind dann auf einmal joggen gegangen zusammen. Und vorher hat es geheißen, der eine muss ausziehen, ich halte sonst nicht aus. Ja?
Ja, ich habe mich früher immer ein bisschen zu früh eingemischt in den Streit.
Mhm.
Jetzt mache ich so einen Elternbildungskurs. Und da habe ich wirklich so ein bisschen... halt mich manchmal bewusst raus, also solange sie nicht handgreiflich sind, gehe in die Küche, nehme einen Kaffee und dann lasse ich die streichen und die streichen wirklich weniger.
Ja.
Sie wissen, die Kleine,
ich habe dann manchmal eben eher die Kleine in den Schutz genommen und es ist wirklich ruhig.
Ja, das ist genau das. Wenn man sich mehr rausnimmt, müssen sie es irgendwie selber wieder auf die Reihe kriegen.
Und wenn sie dann handgreiflich wären, dann würde ich mich auch wieder
erinnern. Aber bei Jungen, also ich meine, jeder Boxkampf ist handgreiflich, beim Ball, beim Tennisspielen ist halt ein Ball dazwischen, aber da geht es ziemlich hart zu. Also es gehört natürlich auch zu den Buben, dass die miteinander kämpfen. Und wir dürfen aus den Buben keine Mädchen machen. Gibt es Beinbrüche oder Schnitte oder was? Ja, ja.
Und also nicht bewusst, dass
ja, ja. Müssen Sie irgendwo so einen Boxraum einrichten oder sagen, geht auf die Wiese und streitet euch, kann man nicht runterfahren. Okay, okay. Also es gibt da viele kreative Methoden. Wollten Sie gerade noch was sagen? Ja?
Lernen, die Gefühle auszudrücken.
Ja.
Das ist, ich habe einen Sohn und ich habe das so oft versucht, immer wieder mit ihm, wenn etwas war, danach zu sagen, zu fragen, ja, was ist denn, du kannst du das nicht erklären oder so. Und das hat er hinter abgeblockt. Er wollte nicht darüber sprechen.
Ja, in der Pubertät.
Ja.
Oder schon vorher.
Und auch schon vor.
Ja. Ich denke, ganz generell fällt es Männern, Jungen schwerer, darüber zu reden. Und es kommt dann immer darauf, wie wir fragen. Nie warum fragen. Und das haben Sie auch gehört im Teach. Was, wie, wann, wo, wie lange. Und in der Familientherapie lernt man das auch. Das sind systemische Fragen, den Ablauf. Und wir Mütter fragen oft zu direkt, zu konkret. Ja, nicht fragen, was hast du gefühlt. Das geht überhaupt nicht. Man muss sie zum Beschreiben bringen. Was war denn da? Was hat denn der andere gesagt? Also sehr konkret.
Dann hat er immer gesagt, ich weiß es nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, was heißt jetzt das? Du willst nicht darüber reden.
Ja. Ich weiß es nicht. Ja, ja, sie haben natürlich auch... Ja, der hat gemerkt, die Mutter will da etwas rausholen, da hat er blockiert. Der geneigte Leser merkt die Absicht. Okay, ich mache es noch schnell fertig, also damit ich da noch meine Sachen reinbringe. Also ADHS-Kinder haben natürlich auch die Tendenz, also ich habe vorher gesagt, die Mediziner geben dann Medikamente, ADHS-Kinder haben auch die Tendenz, ihre Emotionen mit Drogen zu beruhigen. Da gehört das Haschisch dazu, es beruhigt auch tatsächlich, aber es birgt in sich die Gefahr, dass es eine zusätzliche Krankheit gibt. Und ich habe natürlich viele in der Psychiatrie, die über Haschisch dann psychotisch geworden sind, also schizophrene Phase gemacht haben. Hat man lange negiert, dementiert, aber ist für mich absolut klar. Und das wollen wir sicher nicht, denn Ihr Gehirn ist noch etwas empfindlicher auf diese Drogen. Jetzt, was brauchen denn die ADHS-Kinder in der Jugend, damit sie zu gesunden Personen heranwachsen können? Und ich sage nur ein paar wenige Dinge. Das habe ich eigentlich schon am Anfang gesagt. Sie brauchen nach Möglichkeit ein stabiles Umfeld, damit sie getrauen, sich selbst zu sein. Und wir hatten in der vorhergehenden Gruppe eine Betroffene, die hat das sehr schön beschrieben. Die Mutter war sehr emotional und sie hat sich dann nicht getraut, sich selber zu sein. Also sie hat sich stark zurückgenommen. Und damit die Jugendlichen sich da entwickeln können, braucht es ein möglichst stabiles Umfeld. Deshalb sage ich, nichts zu ihrem ADHS-Jugendlichen sagen, bevor sie sich nicht selbst einigermaßen ins Lot gebracht haben. Sie können ja immer den Einbeinstand üben und wenn sie balancieren können, dann sind sie nicht so schlecht dran. Oder das dann machen. Denn sonst nehmen die sich zurück, sie haben schlechtes Gewissen, sie denken, sie haben Schuldgefühle, sie denken, sie seien schuld, wenn es ihnen schlecht geht. Und das ist natürlich gar nicht gut. Und dann, das wäre wieder das Emotionale, verwenden Sie keine, das habe ich an Sie vorher schon gesagt, keine emotionalen Erpressungsmethoden, so wie das verletzt mich sehr, jetzt bin ich aber ganz traurig, jetzt bin ich aber ganz schwer enttäuscht, sondern sagen eher, was Sie erwarten. Also positiv, aber das und das ist mir wichtig. Aber nicht, du solltest, du müsstest, sondern mir ist wichtig, dass meine Kinder das und das lernen. Denn das hat sich für mich bewährt. Es liegt mir am Herzen, das ist meine Moral. Also, dass Sie das, was Ihnen wichtig ist, in allgemeinen Regeln formulieren. Und dann sage ich halt wieder, was ich auch vorher schon gesagt habe, es ist wichtig, dass Sie überzeugt sind von Ihrem Standpunkt, nicht allzu ambivalent, und nicht, dass Sie die Kinder überzeugen. Also nicht missionieren, nicht überzeugen wollen, nicht überreden wollen, sondern einfach selbst gut bei sich sein. Und da bringe ich dann, also Punkt der Turbulenzen bringe ich als das Beispiel, ich habe mal zwei Piloten reden hören über die Steuerung des Flugzeuges und die haben gesagt, im Notfall, und die Luft macht ja Turbulenzen, im Notfall überlässt man das Flugzeug am besten sich selbst. Und vielen ADHS-Eltern habe ich gesagt, wenn die nicht wussten, was mache ich jetzt, das besteht die Prüfung nicht und so weiter und so weiter, wenn man nicht ruhig ist und nicht weiß, was machen, lieber nichts machen. Denn falsch reinhauen, Öl ins Feuer gießen, übersteuern, bringt das Familiengefährt in einen Schleuderkurs. Und das ist nicht gut. Und so sagt man ja auch, das Auto auf Eis sollte man so mit einem Finger steuern können, also ganz locker, damit man sich gut anpassen kann. Wenn man so reißt, dann dreht es rum und dann überschlägt sich. Also in manchen Situationen lieber nichts machen, als noch die ganze Situation aufheizen. Ja, das wären so ein paar Gedanken. Müssen wir schon aufhören?
Nein.
Nicht? Wer hat noch Fragen? Sie dürfen natürlich noch weiter Fragen stellen. Ich will mal, ja?
Ich
noch etwas sagen, ja, genau. Also Ritalin ist ein Amphetamin, an sich eine Droge, ein Upper, wie man auf der Gasse sagt, also eine stimulierende Droge. Die wirkt da zwischen Motivationszentrum, also zwischen limbischem System und Großhirnrinde. Und Ritalin hilft fokussieren. Und ADHS-Kinder sind so leicht abgelenkt. Und mit dem Ritalin fokussieren die dann besser. Und dann können sie natürlich besser lernen, besser sich auf Prüfungen vorbereiten, etc. Und sind vielleicht auch ruhiger. Aber viele mit Ritalin sagen, ich bin dann nicht mehr mich selbst und haben es nicht so gerne. Ich verschreibe es auch. Wenn es Eltern wollen, verschreibe ich es. Aber wenn Eltern sagen, nein, ich will es anders versuchen, dann erlaube ich das den Eltern. Und wenn der Lehrer dann sagt, ich nehme das Kind nicht in die Schule, wenn es nicht Ritalin nimmt, dann sage ich, das ist nicht erlaubt. Aber solche Dinge werden gesagt. Jetzt außer Ritalin gibt es auch Neurofeedback oder ebenso Achtsamkeitsübungsmethoden, wie man sich auch zentrieren kann und wie man diese Zentren da im Hirn zwischen limbischem System und Kortex, wie man die verstärken kann, also wie man da Autobahnen machen kann. Und ich bin natürlich eher für solche Methoden, die nicht sonst im Körper eingreifen. Aber ich verwende es schon auch. Und ich habe auch Erwachsene, die studieren und die nehmen es dann immer für die Prüfung oder zum Lernen. Ich lasse sie an sich immer wieder absetzen, dann wenn sie es nicht brauchen. Denn wenn sie genügend Stimulation haben von außen her, dann sind sie so aktiviert, dass sie selbst genügend fokussieren können. Und dann natürlich in der Schule, also ich bin mal eine Privatschule besuchen gegangen, die wollte sehr so soziales Lernen stimulieren. Da haben alle Kinder sich so im Kreis gesehen. Und das hat sie natürlich wahnsinnig abgelenkt. Da habe ich gesagt, ihr müsst sie umdrehen, sie müssen zur Wand schauen. Und nur für bestimmte Dinge dürfen sie sich alle sehen. Sonst macht jeder Faxen und keiner mehr macht Aufgaben. Ich weiß nicht, was wollten Sie noch?
Ja, ja, Sie hatten einfach vorher gesagt, dass Sie noch was sagen zu...
Ja. Ja, man weiß noch nicht, wie Ritalin auf lange Zeit wirkt. Man sagt zum Teil, es kann einen verfrühten Parkinson machen. Denn es tut die Dopaminbahnen, die da sind, von da nach da, stimulieren. Und im Kleinhirn hat es auch viele Dopaminbahnen. Und wenn das zu sehr ausgeschöpft wird, ja. Aber das weiß man noch nicht so. Bei Valium hat man auch gesagt, macht nicht süchtig. Und jetzt weiß man, dass es süchtig macht. Okay, weiter von.
Darf ich dazu noch wissen, was passiert, wenn ein Kind Ritalin verschrieben bekommt, das aber eigentlich nicht wirklich ADHS hat? Was kann da für Schäden verursacht werden mit der Einnahme von Ritalin?
Es werden im Moment keine direkten Schäden, das ist eher langfristig. Aber das Kind wird dann unnötig stimuliert und es beutet sich natürlich etwas aus. Jetzt Kinder, die haben immer noch sehr viele Ressourcen, alle Organe funktionieren noch gut. Wenn man älter ist, wird es etwas schwieriger. Es passiert in dem Sinn kein Schaden, aber es darf nicht seine Persönlichkeit haben. Das ist nicht gut. Und die Langzeitschäden, die weiß man noch nicht so genau. Da hinten sind noch Fragen? Ja,
ja, das zum Parkinson, da möchte ich ein bisschen was dazu sagen. Das war ja eine kleine Studie, ich glaube, es war in den 90er Jahren in Ratten. Und das hat sich nie in irgendwelche anderen Studien bestätigt.
Ja.
Und ich wurde sehr vorsichtig mit, ja,
mit solchen Aussagen
umgehen, muss ich sagen.
Der ist seit 50 Jahren in Betrieb, 60 oder sogar.
Wie?
Ja, seit über 50 Jahren mit Ritalin genommen und ausgetestet.
Ja, ja, aber nicht von allen Personen 50 Jahre lang.
Ja, aber wenn es solche Schäden gäbe, wäre Ritalin nicht auf dem Markt. Ich meine, die anderen Psychopharmaka, die nur ein paar Jahre dabei sind, die machen ganz andere Schäden.
Ja, ja, alle Psychopharmaka machen gewisse Schäden.
Ich wollte Sie auch fragen, auf welche Stufe Sie diese Aussage.
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber das wird natürlich gar nicht getestet. Das interessiert auch niemand, denn das ist nicht lukrativ.
Also wenn es nicht lukrativ ist, dann wird es wahrscheinlich auch nicht so reagieren.
Wie meinen Sie?
Wenn es nicht lukrativ ist, wenn es keinen Sinn macht, das zu forschen, dann ist wahrscheinlich auch so, dass eben Ritalin nicht Parkinson auslöst.
Wäre jetzt nicht so gut, glaube ich, aber ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, im Kleinhirn hat es viele Dopamin. Aber ich will Ihnen natürlich nicht Angst machen. Wir nehmen auch alle möglichen Stoffe zu uns mit den Nahrungsmitteln. Wir wissen nicht, was das alles für Schäden macht.
Aber wenn ein Kind jetzt mit Ritalin und kommt einigermaßen gut durchs Leben, ohne riesige psychische Schaden, und ob es dann 5 Jahre früher oder später Parkinson hat, gibt es auch vorher ein qualitativ besseres Leben.
Können Sie durchaus sagen. Absolut. Ja, ja. Ja, ja. Ganz klar. Ganz klar. Und ich meine, man kann Ritalin, also früher hat man Ritalin nur im Kindesalter gegeben und bei 16 aufgehört. Heute gibt man es jetzt auch bei den Erwachsenen. Und manche machen da ganz große Schritte, die konnten sich vorher überhaupt nie eingliedern und jetzt mit Ritalin auf einmal geht's. Und da bin ich sicher nicht dagegen. Nein, nein. Ja?
Ich möchte auch noch etwas sagen zum Parkinson. Also ich finde Sie kompetent und wirklich toll, was Sie uns oder mir da jetzt mitgegeben haben. Bedauernswert sind da jetzt diese Satz gefallen mit dem Parkinson, weil diese Medikamente sind wirklich sehr im Verruf. Und es ist so gefährlich, wenn das dann plötzlich gestreut wird, weil
okay,
eine Studie, die so nicht nachgewiesen ist. Es ist ja immer auch, also sehr, bei vielen Stellen, Sie haben auch gesagt, Sie unterschreiben das auch.
Ja, ja, klar.
Später sind auch.
Das zurückzunehmen. Ich kann es nicht mehr essen. Ja. Nein, ich habe keine Studie und es ist sicher auch nicht mehr bewiesen worden. Ich habe quasi gesagt, es war ein Gerücht, dass es eventuell das machen kann. Okay. Ja?
Ich möchte noch zum Schluss sagen, auch das Thema Ritalin. Also ein Junge von mir nimmt auch Ritalin.
selbst aggressiv auch gegen Kinder. Jetzt, weil das Vitamin nimmt, sagt er, weißt du, es tut mir einfach und wenn ich die Medikamente nehme, geht es mir besser und ich kann. Also ich war früher auch gegen Ritalin, bin selber aber auch betroffen, habe auch das Ritalin ausprobiert und ich muss ehrlich sagen, also ich will nicht Werbung machen, aber es ist eine für mich Lebensqualität.
Ja, ja.
Von den Reizen her, wenn die Jungs laut sind und sonst viele Geräusche, kann ich viel besser. Habe ich viel mehr Geduld mit dem Kind.
Mhm. Also ich denke, Ritalin kann zum Teil Wunder wirken, also man sieht auch die starke Veränderung. Ich will einfach nicht, dass Lehrer verlangen, dass die Eltern ihrem Kind Ritalin geben müssen, wenn sie es nicht wollen. Und jede Familie muss das selber wissen. Ja. Jetzt habe ich noch etwas, Sie müssen unbedingt einen Fragebogen ausfüllen. Also, vielen Dank fürs Mitmachen.